Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf und natürlich auch herzliche Grüße von Holzminden. Und ich nehme auch gern wieder Grüße aus Bodenfelde in die Heimat mit zurück. Der heutige Sonntag ist ja der zweite Sonntag in der Passionszeit. Das hat Hanna am Anfang auch schon gesagt. In dieser Zeit, die ja die 7 Wochen von Aschermittwoch bis Ostern beschreibt, beschäftigen wir uns intensiv mit dem Leiden und Sterben Jesu. Und heute habe ich uns einen Predigttext aus dieser Zeit mitgebracht, aus dieser letzten Zeit Jesu auf unserer Erde. Ich lese den Predigttext aus Johannes 19 in der Luther-Übersetzung. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Diese Worte spricht Jesus kurz vor seinem Tod und sie werden zu den sogenannten 7 Kreuzesworten gezählt. Die 4 Evangelien berichten insgesamt von 7 letzten Sätzen, die Jesus sagt, als er schon am Kreuz hängt. Und 3 davon stehen im Johannesevangelium. Und unser heutiger Predigttext ist der 1. dieser Sätze. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Zugegeben, dieser Predigttext ist kurz. Aber letzte Worte von bedeutenden Persönlichkeiten werden schon seit der Antike besonders wertgeschätzt und quasi als Vermächtnis ihres Wirkens auf der Erde gesehen. Und so habe ich die Herausforderung angenommen, mich in diese 2 Sätze zu vertiefen und zu graben, ob dort nicht doch noch mehr verborgen ist unter der Oberfläche. Und ob die Predigt dann lang genug sein wird, das werden wir am Ende sehen. Zum Glück gibt es ja einen Zusammenhang, in den der Predigttext eingebettet ist. Nachdem Pilatus das Todesurteil über Jesus gesprochen hatte, musste dieser sein Kreuz bis nach Golgatha, dem Ort der Hinrichtung, tragen. Dort wurde er an das Kreuz genagelt. Je nach Evangelist werden verschiedene Begleitumstände erwähnt, die zum Teil schon viele Jahrhunderte vorher prophezeit worden waren. Und dann heißt es in Johannes 19, die Verse 25 bis 27, diesmal in der Übersetzung Hoffnung für alle, unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Kleopas, und Maria Magdalena. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Diese Worte Jesu am Kreuz werden nur im Johannesevangelium überliefert. Und das ist verständlich, denn schließlich geht es um den Autor selbst. Es geht um den Jünger Johannes, der sich selbst an verschiedenen Stellen als der Jünger, den Jesus lieb hatte, bezeichnet. Wir haben es hier also mit einer Dreieckskonstellation zu tun. Ihr seht es auch auf der Folie. Jesus am Kreuz und vor ihm nebeneinander seine Mutter Maria und sein Jünger Johannes. Ein Dreieck hat 3 Ecken und 3 Seiten. Und so ergeben sich aus dieser Konstellation auch 3 Beziehungen, die ich nun etwas näher untersuchen möchte. Da ist zunächst die Beziehung zwischen Jesus und Maria, seiner Mutter. Maria steht unter dem Kreuz, an dem ihr Sohn hängt. Es ist klar, dass er sterben wird. Es gibt keine Hoffnung mehr. Es wird nichts darüber berichtet, wie sie reagiert, ob sie geweint und geklagt hat. Und ich danke Gott, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie es ist, einen Sohn zu verlieren. Aber hat sie Jesus nach menschlichen Maßstäben nicht schon viel früher verloren? Hat sie ihn nicht gleich nach der Ankündigung seiner Empfängnis und Geburt an Gott verloren? In Lukas 1 lesen wir, wie sie auf die Ankündigung des Engels, einen Sohn zu gebären, reagiert. Sie unterstellt sich ganz dem Willen Gottes. Sie legt ihre ganze Zukunft in Gottes Hand und lobt ihn dafür, dass er sie auserwählt hat, ihr Volk durch Jesus zu retten. Und das trotz all der Schwierigkeiten, die sie erwarten musste als unverheiratete Frau. Ich finde dieses Vertrauen und diese Hingabe bewundernswert und in der heutigen individualistischen Gesellschaft kaum noch vorstellbar. Sind wir heute noch bereit, unsere persönlichen Wünsche und Ziele für Gottes Reich zu ändern oder gar aufzugeben? Maria ist es, obwohl ihr nicht klar sein konnte, was das alles bedeuten würde. In den ganzen weiteren Berichten der Evangelien über Maria zeigt sich diese Spannung, in der Maria lebt. Sie bekommt wunderbare, verheißungsvolle, aber auch sehr schmerzhafte Worte zu der Zukunft ihres Sohnes und damit ja auch zu ihrer eigenen Zukunft gesagt. Von Elisabeth, ihrer Verwandten, die sie nach der Ankündigung der Geburt Jesu besucht. Von den Hirten, die im Stall nach der Geburt Jesu von ihrer Begegnung mit den Engeln berichten. Und bei der Beschneidung ihres Sohnes im Tempel, von Simeon und von der Prophetin Hanna. Sie alle heben die einzigartige Bedeutung Jesu für die ganze Welt hervor. Aber Simeon sieht auch das persönliche Opfer Marias. Er sagt, der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen, sagt er in Lukas 2 zu Maria. Wir müssen diese Worte auf eine hormonell labile junge Mutter eines Neugeborenen gewirkt haben. Nach 12 Jahren, vielleicht auch schon eher, macht Maria Bekanntschaft mit diesem Schmerz. Jesus bleibt als 12-Jähriger nach dem Passafest allein und ohne das Wissen seiner Eltern in Jerusalem zurück. Und seine Eltern finden ihn erst nach 3 Tagen. Welche Sorgen müssen sie um ihn ausgestanden haben? In Lukas 2, 48 wird berichtet, dass Maria fassungslos und verzweifelt ist und ihm große Vorwürfe macht, ihm, ihrem 12-jährigen Sohn. Wie konnte er ihr, seiner Mutter, das nur antun? Aber Jesus nimmt die Vorwürfe nicht an. Er grenzt sich hier schon von dem Anspruch seiner Familie ab und gibt Gott den ersten Platz in seinem Leben. Er ist zwar der Sohn seiner Mutter, aber das gibt ihr keine besonderen Rechte an ihm. Das wird auch deutlich in Markus 3, wo seine Mutter und seine Brüder quasi eine Privataudienz von ihm einfordern. Schließlich seien sie ja seine Familie. Da antwortet Jesus in Vers 31, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann sah er seine Zuhörer an und sagte, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Jeder, der Gottes Willen tut, ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Jesus macht hier ganz deutlich, dass es keine Sonderrechte an ihm gibt. Er ist für jeden Menschen dieser Erde gekommen, weil er alle gleich liebt, ohne Ausnahme. Ein weiterer Aspekt dieser Unabhängigkeit Jesu wird bei der Hochzeit zu Kanaan in Johannes 2 deutlich. Als der Wein bei der Feier zur Neige ging, bittet Maria, die ja um die Besonderheit ihres Sohnes weiß, Jesus um ein Wunder. Doch er weist sie zunächst schroff zurück und sagt, was kommst du mit solchen Dingen zu mir? Die Zeit zu helfen ist für mich noch nicht gekommen. Jesus lässt sich nicht manipulieren. Er lässt sich vor keinen menschlichen Karren spannen. Sein Handeln ist nie aus menschlichen Abhängigkeiten heraus motiviert. Er ist absolut autonom. Und nur deshalb ist er auch absolut vertrauenswürdig. Gut zu wissen für unsere Gebete. Denn mal ehrlich, wollen wir Gott nicht manchmal auch mit unseren Gebeten oder mit unserem Einsatz für sein Reich beeindrucken, um dann an anderer Stelle so etwas wie ein Recht auf Gottes Eingreifen zu haben? Aber Gott lässt sich nicht von uns abhängig machen. Für Maria mag das schwer zu schlucken gewesen zu sein. Schließlich war Jesus ja ihr erstes Kind, das sie schon als Baby in den Armen gehalten hat, zu dem sie eine ganz besondere Bindung aufgebaut hat, ihr Erstgeborener. Jede Mutter möchte doch für ihr Kind etwas Besonderes sein. Ich kann mir vorstellen, dass Maria durch das Verhalten von Jesus sehr oft in ihren Gefühlen verletzt war. Und trotzdem hat sie zu ihm gehalten. Auch wenn sie sein Handeln nicht immer verstanden hat, hat sie ihm vertraut. Schließlich kannte sie ihn von Anfang an. Und dieses Vertrauen, das wünsche ich mir auch in 2 Richtungen. Zu meinen erwachsen werdenden Kindern, sagen zu können, auch wenn ich dein Handeln in diesem Punkt absolut nicht verstehen kann, vertraue ich dir, denn ich kenne dich schon dein Leben lang. Und ich wünsche mir dieses Vertrauen zu Jesus, sagen zu können, auch wenn ich dein Handeln in diesem Aspekt meines Lebens nicht verstehen kann, vertraue ich dir, denn ich kenne dich. Maria jedenfalls hat Zeit ihres Lebens an Jesus festgehalten. Sie war unter den Frauen, die für Jesus sorgten, als er durch das Land zog und die Botschaft von Gottes Liebe verkündete. Und sie hält ihm die Treue bis unter das Kreuz. Und so kommen wir zu Johannes, der neben Maria steht und die Kreuzigung erlebt. Ich habe mich gefragt, wieso Jesus gerade Johannes mit seiner Mutter verbunden hat. Die anderen Jünger waren ja schließlich auch da. Ich denke, Johannes hatte eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Er selbst bezeichnet sich als der Jünger, den Jesus liebte. Kein anderer Jünger wird so genannt. Als Jesus beim letzten Abendmahl in Johannes 13 von seinem Verräter spricht, fordert der sonst so forsche Petrus Johannes auf: Frag du ihn, wen du meinst. Als ob nur Johannes sich eine solche Frage bei Jesus rausnehmen könnte. Und das Evangelium des Johannes hat einen ganz anderen Schwerpunkt als die anderen drei Evangelien. Es ist weniger beschreibend, es ist mehr interpretierend, es zeugt von einem ganz tiefen Verständnis der Absichten Jesu in dieser Welt. Es ist, als ob Johannes tiefer sehen und mehr Zusammenhänge begreifen könnte. Er betont in seinem Bericht immer wieder Gottes Liebe zu den Menschen und versucht über die historische Schilderung hinaus den Sinn von Jesu Auftrag zu erklären. Johannes hat eine ganz enge, vielleicht einzigartige Bindung zu Jesus. Und umso mehr muss ihn die Situation erschüttern. Sein geliebter Freund, Bruder, Meister und persönlicher Retter hängt hilflos am Kreuz. Die Feinde haben gesiegt. Alle seine persönlichen Hoffnungen auf Jesus sind dahin. Er hat aufs falsche Pferd gesetzt, so scheint es. Er muss völlig verzweifelt gewesen sein. In dieser Situation verbindet Jesus seinen Jünger Johannes mit seiner Mutter Maria. Er stellt die beiden in eine neue Beziehung zueinander. Im Bibellexikon steht kurz und knapp, dass dies ein Akt der Nächstenliebe seiner Mutter gegenüber gewesen sei, damit diese wirtschaftlich versorgt sei. Aber ehrlich gesagt, das ist mir zu wenig. Jesus hat sich nie wie der fürsorgliche Sohn verhalten und während seines öffentlichen Wirkens konnte er seine Mutter auch gar nicht wirtschaftlich versorgen. Wieso dann also jetzt? Außerdem hatte Maria ja noch mehr Söhne, wieso sorgten die nicht für ihre Mutter? Und wieso sollte ausgerechnet Johannes das tun? Ich denke, die Verbindung zwischen Maria und Johannes war schon ein Akt der Nächstenliebe, aber nicht zuerst in wirtschaftlicher, sondern in emotionaler Hinsicht. Es ging Jesus um allem um die Beziehung, nicht so sehr um die materielle Versorgung. Maria hatte ihr Leben lang für Jesus gesorgt und dieser Lebensinhalt brach nun durch die Kreuzigung weg. Josef, ihr Mann, war schon tot und ihre anderen Kinder teilten ihre Weltanschauung, dass Jesus der Messias sei, noch nicht. Sie brauchte nach Jesu Tod jemanden, dem sie sich auch innerlich verbunden fühlen konnte und den sie bemuttern konnte. Johannes wiederum war vermutlich aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner besonderen Beziehung zu Jesus noch tiefer von seinem Tod erschüttert als die anderen. Auch für ihn brach das Fundament seines Lebens weg. Er brauchte eine Mutter, die ihm Trost und Halt geben konnte. Indem Jesus für eine neue Beziehung zwischen den beiden sorgt, hilft er beiden, mit den bevorstehenden Ereignissen fertig zu werden. Stellen wir uns die Szene noch einmal bildlich vor. Jesus hängt am Kreuz. Er hat große Schmerzen. Im Brockhaus-Lexikon zur Bibel wird eine Kreuzigung folgendermaßen geschildert. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich, gestützt auf den Nagel durch die Füße, vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen, vollzog sich der Todeskampf. Zusätzlich zu diesen körperlichen Schmerzen muss Jesus den Spott der Soldaten und der anderen Gekreuzigten ertragen. Am meisten aber wird ihn die Verhöhnung durch die Pharisäer geschmerzt haben. Diese Männer nahmen doch für sich in Anspruch, Gottes Willen am besten zu kennen und das Volk Gottes zu führen. Und nun machen sie sich in übler Weise über ihn, Gott, lustig. Dort hängt Jesus am Kreuz, seinen Henkern ausgeliefert, verachtet, gemieden, ausgegrenzt, erbärmlich. Er kriegt keine Luft mehr und sein Körper ist ein einziger Schmerz, denn er ist Mensch. Und dann, in dieser unerträglichen Situation, sorgt er sich noch um die Beziehung zwischen zwei seiner geliebten Menschen. Lasst es mal auf euch wirken. Weil wir Menschen in unseren Beziehungen immer wieder schuldig werden, hat Gott selbst sich in Jesus Christus am Kreuz dafür bestrafen lassen. Und selbst in dieser unerträglichen Situation, dort am Kreuz, sorgt er sich noch um die Beziehungen zwischen seinen Menschen. So wichtig sind Gott Beziehungen. So wichtig sind Gott Beziehungen. Ich habe mich gefragt, ob Schuld eigentlich nur in Beziehungen vorkommen kann. Und dafür habe ich mir den Begriff der Schuld, oder man kann ja auch Sünde sagen, mal näher angeguckt. Sünde entsteht dort, wo sich ein Mensch von Gott abwendet und seinem eigenen Willen folgt. Sünde ist die Auflehnung gegen Gott, indem ich meinen eigenen Weg gehe. Die Sünde entsteht also zuallererst in der Beziehung zu Gott. Die vollkommen sichere und vertrauensvolle Bindung zu Gott ist beeinträchtigt. Gott ist auch für die Beziehung zwischen Menschen zuständig. Sie ist Teil der göttlichen Schöpfungsordnung. Deshalb führt eine beeinträchtigte Beziehung zwischen Menschen auch zu einer beeinträchtigten Gottesbeziehung. Sünde trennt von Gott. Ist euch bewusst, dass sich alle 10 Gebote mit Beziehungen beschäftigen? Die ersten 3 mit der Beziehung zu Gott und die anderen 7 mit der Beziehung zwischen den Menschen. Und Jesus hat alle Gebote Gottes im wichtigsten Gebot zusammengefasst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. So heißt das sogenannte Liebesgebot in Kurzform in Matthäus 22, Vers 37. Gott, meine Mitmenschen und mich selbst lieben. Das ist Gottes Forderung. Das ist sein Gebot. Und wo ich in dieser Liebe versage, da entsteht Schuld. Da sündige ich. Wenn sich also alle Weisungen Gottes auf Beziehungen beziehen, dann kann auch Sünde nur in Beziehungen vorkommen. Das Unkraut im Vorgarten ist dann also keine Sünde. Aber es ist Sünde, über den Lebenswandel der Nachbarin herzuziehen, um vom eigenen Unvermögen abzulenken. Es ist keine Sünde, eine schlechte Note in einer Klassenarbeit zu schreiben. Aber der Schüler wird an sich selbst schuldig, wenn er sich deshalb für einen Versager hält und innerlich aufgibt. Oder er sündigt an seinem Lehrer, wenn er ihm die Schuld für das Versagen gibt. Auch ist es keine Sünde, die Umsatzzahlen im ersten Quartal nicht zu erreichen. Aber es ist Sünde, seinen Chef dafür anzulügen. Kann es sein, dass wir uns oft für die falschen Sachen anstrengen? Während der Vorbereitung auf diese Predigt kam es mir so vor, als ob Gott meinen Blick schärfen würde für all die Schuld, die ich in meinen Beziehungen anhäufe. Plötzlich habe ich wahrgenommen, wie ich mich über andere erhebe und denke, es besser zu wissen. Wie ich schlecht über andere denke, auch manchmal rede. Wie ich neidisch bin. Wie ich zwar nicht lüge, aber auch nicht immer alles erwähne. Wie ich mich im Konflikt innerlich zurückziehe, dicht mache und den anderen ins Leere laufen lasse. Wie ich zwar die Mahnung des Heiligen Geistes höre, aber mich für ein anderes Verhalten entscheide, weil ich gerade nicht fromm sein will. Und wie ich die Grenzen meines Körpers ignoriere und mich trotzdem weiter antreibe und so an mir selbst schuldig werde. Wenn ich das wichtigste Gebot, das Liebesgebot, ernsthaft auf mein Leben anwende, kann ich nur scheitern. Ich mache die Erfahrung, es geht nicht. Ich schaffe es nicht, so zu leben, wie Gott es will. Nun gibt es 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich würde sagen, unter uns Christen kommen auch beide Wege vor. Entweder nehme ich das Liebesgebot nicht ganz so wörtlich. Ich denke einfach nicht so genau drüber nach. Schließlich habe ich ja noch keinen umgebracht und ihr vermutlich auch nicht. Frei nach dem Motto, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber ich kann damit leben. Oder ich stelle mich der Sache und ich nehme unruhige Zeiten in Kauf. Zeiten, wo ich plötzlich mit Schuld konfrontiert werde, die ich früher gar nicht wahrgenommen habe, die mich von Gott trennt, wo ich erschrecke über die dunklen Seiten meiner Persönlichkeit und wo ich Scham empfinde, vor allem wenn es sich um Lieblingssünden handelt, bei denen ich immer wieder schwach werde. Und ich meine hier nicht Schokolade. Aber das ist die gute Nachricht. Nur wer die Tiefe seiner Schuld erkennt, kann auch die Gnade der Erlösung begreifen. Und Gottes Liebe, die dahinter steht. Denn allein kommen wir aus der Nummer nicht raus. Weder können wir das Sündigen lassen, egal wie wir uns anstrengen und gute Vorsätze haben, Noch sind unsere Sünden Bagatellen, bei denen Gott ein Auge zudrückt. Jedes Mal, wenn wir Gott, unsere Nächsten oder uns selbst nicht lieben, handeln wir uns als Strafe den ewigen Tod ein. So einfach ist das und so krass. Aber weil Gott uns so sehr liebt, dass er es nicht ertragen kann, hat er selbst sich an unserer Stadt mit dem Tod bestrafen lassen. Also bin ich schuld, dass Jesus dort am Kreuz hängt. Und du bist schuld, dass Jesus dort am Kreuz hängt. Seine Liebe zu uns Menschen lässt ihn diesen grausamen Tod sterben. Denn wenn wir sein Erlösungsangebot annehmen, dürfen wir Frieden haben mit Gott. Meine Beziehung zu Gott kann heil werden und die Schuld steht nicht mehr zwischen Gott und mir, sondern ich kann um Vergebung bitten. Und Gott hat zugesagt, unsere Schuld dann wirklich zu vergeben. Sie ist dann wirklich weg. Die Datei ist komplett gelöscht. Es geht zurück auf Los. Wir können neu beginnen. Die Schuld ist im Äußersten mehr, wie wir es vorhin gesungen haben. In welcher Beziehung ist so etwas möglich? In der Beziehung zu Gott. Johannes, dort unter dem Kreuz, an dem Jesus für die Heilung der Beziehungen starb, der Beziehungen zu Gott, der Beziehungen zwischen Menschen und der Beziehung zu uns selbst, Johannes hat das erkannt und in den wunderbaren Worten in Johannes 3, Vers 16 zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So wichtig sind Gott Beziehungen. Amen.